Eine neue Folge Streaming for Attention, dieses Mal mit Sophie Rosentreter, die sich für das Thema Demenzerkrankungen einsetzt. Beziehungsweise sie sagt gar nicht, das sind Demenzerkrankte, sondern demenziell veränderte Menschen. Und diesen Begriff fand ich insofern interessant, als dass er ja irgendwie diese Krankheit nochmal anders darstellt und den Leuten auch eine Idee darüber gibt, dass es nun mal durch eine Krankheit veränderte Menschen sind. Also ich fand das mega interessant, wie sie das sozusagen geschildert hat. Das ist wie bei so vielen Gästen, die wir hier im Podcast haben, auch ein Thema, was durch ein eigenes Schicksal sozusagen entstanden ist. Das hört ihr aber auch gleich in der Folge. Wir sprechen viel über den demografischen Wandel, über die Pflegesituation, wieder Applaus während Corona auf den Balkon, ob das zynisch war oder nicht. Und insofern glaube ich und hoffe ich, dass in dieser Folge wieder sehr, sehr viel für euch drin ist. Vielleicht seid ihr selber betroffen oder werdet irgendwann mal selber betroffen sein. Das Thema Demenz wird ja in Zukunft noch viel, viel größer werden. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von Forbes. Bis 2050 soll die Zahl der Demenzerkrankten auf 150 Millionen weltweit ansteigen. Insofern, hoffentlich wieder eine Episode mit viel Inhalt für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr mehr erfahren wollt, folgt uns gerne auf Instagram und abonniert den Kanal hier auf Spotify, wird uns sehr freuen. Und damit rein in die Episode mit Sophie Rosentreter. Okay, hallo Sophie Rosentreter.
Huhu.
Wie geht's dir heute? Schön, dass du hier nach Hamburg gekommen bist, in unser Podcast-Studio.
Ja, danke für die Einladung. Ist toll hier. Ihr habt ein Wahnsinnsstudio mit super Ausblick und dann habt ihr auch noch ein Sportstudio. Also Wahnsinn, ganz toll. Bin begeistert.
Das sieht man jetzt leider nicht, aber irgendwann machen wir vielleicht nochmal ein Behind the Scenes sozusagen.
Unbedingt.
Du hast erzählt, du bist heute schon um 4 Uhr aufgewacht.
Oh, ich bin topfit.
Okay.
Ja, meine Tochter, 8 Jahre, hat mich heute Morgen um 4 geweckt und meinte, Mami, ich hab Hunger. Mitten in der Nacht. Das war natürlich toll. Dann irgendwie hat ihre Haut noch gejuckt, dann muss ich sie nochmal eincremen und dann war bei mir das Schlafen natürlich vorbei.
Oh Mann.
Also ich habe meine 5 Stunden bekommen.
Yippie. Aber ich finde, du siehst trotzdem sehr fit aus.
Ja, vielen Dank, das macht das Make-up.
Das sieht man später auf dem Foto vielleicht nochmal.
Ja, ich habe heute extra mal Rouge drauf gemacht, was ich sonst nie mache, damit ich ein bisschen lebendiger aussehe.
Okay, aber steht dir gut, wenn ich das sagen darf.
Ja, danke.
Okay, was machst du derzeitig, wenn du nicht um 4 Uhr morgens aufwachst und deiner Tochter was zu essen machst? Wie sieht dein Tag momentan aus? Womit beschäftigst du dich?
Ich beschäftige mich andauernd mit dem Thema Pflege und Demenz und ich bin selbstständig und selbstständig, dieser Leitspruch so, aber das ist so, durch Corona hat sich bei mir natürlich auch wahnsinnig viel verändert. Normalerweise bin ich 100 Tage im Jahr unterwegs und gebe Vorträge, die fallen seit 2 Jahren flach. Deshalb baue ich gerade neue Projekte und schreibe weiter an Büchern, mache neue Filme, Drehbücher, Konzepte, also ich bin tief in der Materie drin und kreiere.
Du bist ja auch eigentlich Medienfrau, richtig?
Ja, kann man so sagen.
Wie ging das los? Magst du es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal schildern?
Ja, unbedingt. Ja, meine Geschichte, die ist natürlich interessant, für mich langsam etwas langweilig zu erzählen. Aber also ich habe damals als Model gestartet, irgendwie bin ich da reingestolpert, indem vom Klassenkameraden eine Mutter zu mir gesagt hat, du, wir machen da einen schönen großen Model-Contest mit Gottschalk, der moderiert das Ganze über ein Jahr und geh da doch mal hin, du bist ganz hübsch. Und ich wollte eigentlich Tierärztin noch werden oder prima Ballerina, keine Ahnung von irgendwas und bin da reingestolpert und bin dann auch mit unter die letzten 6 gekommen. Heidi Klum hat damals gewonnen und dann bin ich in die Modelwelt so eingetaucht und habe das für 4 Jahre gemacht. Dann wollte ich mein Abitur nachholen, dann hat mich aber MTV da weggeholt über ein Casting und dann habe ich das 4 Jahre gemacht als Moderatorin. Dann bin ich nach MTV hinter die Kamera gewechselt und habe Redakteuren gemacht für Exklusiv und Stern TV und habe so Geschichten ihm hinter der Kamera erzählt. Und dann kam der große einschneidende Moment. Also Omi wurde demenziell verändert, hatte Alzheimer und irgendwann kam ich auf die Idee, Filme für Menschen mit Demenz zu machen. Das heißt, eigentlich wollte ich Filme für Omi machen, weil die im Heim so gerne vom Fernseher geparkt wurde und das funktionierte nicht, weißt du, dann laufen da Nachrichten und dann ist sie völlig verschreckt und dann denkt sie irgendwie, jetzt ist wieder Krieg, weil sie da Bomben hat einschlagen sehen, so, ja. Dann kommt die Werbung, die viel zu schnell ist. Das heutige Fernsehprogramm ist nicht geeignet für Menschen mit Demenz, besonders bei fortgeschrittener Demenz, und Filme konnte ich so und deshalb habe ich damit angefangen. Dann ist Omi aber verstorben und hab dann am Grab meiner Großmutter am Tag der Beerdigung einen Gerontologen kennengelernt und habe ihm von dieser Idee erzählt. Und er meinte, das ist super, mach mal. Nächsten Tag habe ich dann bei meiner Produktionsfirma gekündigt, habe die noch gefragt, ob die mitmachen wollen. Die sagten, nee, Filme für Menschen mit Demenz, das ist ja total absurd, lass mal. Und habe mich dann alleine auf den Weg gemacht und habe über anderthalb Jahre 8000 Kurse belegt rund um Ergotherapie und Validation und alles gelernt, was es zum Thema Demenz gibt. Und
quasi so eine Pflegeausbildung fast schon gemacht dann sozusagen, ja. Aber halt nicht auf dem offiziellen Weg, sondern
genau,
okay,
so self-made sozusagen, ja. Überall mal reingeguckt und dann habe ich Filme gedreht, selbst mit der Kamera, so die Kamera auch selbst gehalten, habe meine sämtlichen Freunde vor die Kamera gezogen und habe da schöne Filme gedreht und bin dann abwechselnd in stationäre Einrichtungen gegangen, habe das da erprobt, aber auch in die Häuslichkeit, in Betreuungsgruppen, also ganz unterschiedliche Settings, und habe da die Filme erprobt und die liefen super und daraus habe ich dann eine Firma gegründet, mein erstes Baby, Ilses Weite Welt.
Okay, das heißt, die Produktionsfirma wollte da nicht so wirklich mitmachen, weil die nicht gesehen haben, ey, das ist kein geiler Markt oder das Thema ist nicht sexy, oder haben die das damals nicht verstanden? Ich meine, es gibt ja eine Zielgruppe da draußen, und wie du es gerade geschildert hast mit, gut, dann werden da irgendwie Attentate gezeigt oder es läuft irgendwas durch die Nachrichten, das verschreckt dann die Leute. Das, so wie du es gerade schilderst, scheint es da ja auf jeden Fall einen Bedarf zu geben, aber das hat die Produktionsfirma damals dann nicht so gecheckt oder nicht so gesehen.
Ja, das war 2009, da war dieses Thema Demenz noch nicht so auf dem Tisch, wie es heutzutage ist, und heutzutage ist klar, Pflege, Demenz, das ist ein Markt. Das war es damals noch nicht, und ich hatte lange recherchiert, ob es da irgendwas Vergleichbares gibt, gab es nicht, und das war so meine innere Stimme, die auf jeden Fall rief, weiter da lang. Und da haben auch viele Freunde gesagt, was, echt, das hast du vor? So, und ich so, ja, das fühlt sich total richtig an. Und obwohl mich meine Freunde unterstützt haben, haben sie mich schon teilweise schräg angeguckt. Heutzutage ist das, glaube ich, eher verständlicher, wenn jemand sagt, junge Leute sagen, ich möchte im Bereich Demenz tätig werden.
Ich glaube, wir haben 1,6 Millionen dementiell veränderte
Videos. 1,7.
1,7, okay. Dunkelziffer wahrscheinlich noch ein bisschen höher, weil gerade zu Anfang ja, denkt man vielleicht, okay, Omi oder das Familienmitglied wird ein bisschen, weiß ich nicht, tatterig oder, ja, keine tüdelig. Ahnung was. Genau. Ja. Wie fing das bei deiner Omi an?
Ja, tüdelig eben. Tüdelig. Total tüdelig. Also ganz komisch war, dass Omi vor der Kaffeemaschine stand. Das ist so ein Beispiel, was mir immer im Kopf bleibt, und nicht mehr wusste, wie eine Kaffeemaschine zu bedienen geht. So, die wusste nicht mehr mal jetzt erst Kaffee rein und gehört da überhaupt Wasser rein, und teilweise hat sie gar nichts reingemacht und dann auf den Knopf gedrückt und nichts kam raus und sie war total frustriert. Und dann hat sie irgendwann, also sie war eine hinreißende Köchin, und dann hat sie wieder ihren tollen Grießbrei gemacht, so mit irgendwie Trockenobst obendrauf, aber war wirklich köstlich. Und dieses Mal war der nicht köstlich, weil sie Zucker mit Salz verwechselt hatte. Und das ist ihr in 60 Jahren noch nie passiert. So. Und das waren so die ersten Momente, wo wir merkten, da ist irgendwas komisch.
Wusstet ihr dann sofort, dass es sich da um Demenz dreht, oder?
Nee, Omi, nun denk doch mal nach, war unser Leitspruch. Super Sache, die man zu einem demenziell Veränderten sagen kann, nämlich nicht. Also das ist wirklich der dämlichste Satz, weil Denken fällt eben schwer. Die kognitiven Fähigkeiten gehen langsam zurück. So. Und das war bei Omi so. Und wir haben sie eben versucht zu ermahnen und wieder zurückzuholen, weil, hey, wir wollten Omi zurück. So. Und oder trink doch mal mehr, iss doch mal was. Wir dachten, daran liegt es vielleicht. Und dann nach einem Jahr sind wir dann irgendwann ins UKE gegangen, und dann hatten wir die Diagnose von einem Gott in Weiß gestellt, der sagte, ja, Alzheimer, und hier ein paar bunte Pillen und sind dann nach Hause und hatten keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen und haben uns von Tag zu Tag gehangelt und verdammt nochmal haben wir viel falsch gemacht in der Zeit.
Gab es dann auch für euch dann dementsprechend keinen Anlaufpunkt, wo man sich jetzt informieren kann, wie geht man jetzt mit dem dementiell Erkrankten sozusagen in der Familie um? Also
ja, damals war das noch nicht so, dass es Selbsthilfegruppen gab. Es gab zwar eine Alzheimer-Gesellschaft, aber das wurde uns gar nicht mitgegeben, diese Information. Das finde ich sehr schade und auch bei vielen Hausärzten ist es noch immer so, dass diese Informationen fehlen. Da gibt es viele Modellprojekte, dass man dann so kleinen Pflegekoffer macht und dass man dann so einfach Dinge an die Hand bekommt, wo man sich melden kann, hatten wir nicht. Deshalb dachten wir, wir müssen es alleine machen. Und das ist auch noch so eine Schamfrage, weißt du, die Generation irgendwie, erstens holt sie sich keine Hilfe, wir haben das Land aufgebaut, haben wir alles selber gemacht, ja. So. Und dann irgendwie zuzugeben, dass etwas nicht richtig läuft, das ist peinlich nach außen, sowas zeigt man nicht. Deshalb versucht man das irgendwie innerhalb der Familie zu lassen und das selber zu machen und das ist falsch. So, weil es geht nicht alleine, wir haben nicht gelernt, damit umzugehen. Es ist kein Thema in der Schule, wo es hingehört. So, es ist kein Thema genügend in der Gesellschaft, deshalb müssen wir uns Hilfe holen. Und deshalb ist es auch mal mein Credo, Hilfe zu holen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche. Haben wir damals nicht erkannt.
Absolut, absolut. Wie ging es dann weiter bei euch? Also hat deine Oma alleine gelebt oder hattet ihr mit ihr zusammengelebt? Wie war da die Situation und wie ging es dann weiter?
Wir hatten das große Glück, dass wir in der Eppendorfer Landstraße, in so einem Mehrfamilienhaus, wohnte sie im zweiten Stock und wir wohnten im Erdgeschoss. Das heißt, die Nähe war sehr da. Ich wohnte dort mit meiner Mutter und meinem Vater. Mein Vater war so 5 Tage die Woche eigentlich arbeiten. Sprich, meine Mutter war die Ansprechperson für meine Großmutter. Und
das war auch die Mutter deiner Mutter, die
genau, genau. Und die hat komplett die Pflege übernommen. Wir haben dann natürlich irgendwann MDK reingeholt. Das ist auch so eine typische Geschichte, die ganz viele Familien da draußen kennen.
MDK?
Medizinischer Dienst der Krankenkassen, so, und der dann eine Einstufung gibt, welchen Pflegegrad du hast. Und daraufhin kannst du dann eben ambulanten Pflegedienste einkaufen oder.
Stimmt, da gibt es so 1, 2, 3 und 3 plus oder so.
Genau, ja, mittlerweile gibt es 5 Stufen, so, also, aber okay. Genau. Und mittlerweile kriegen auch dementiell Veränderte früher Hilfe, was gut ist, so, aber es reicht bei weitem auch nicht. Okay, da mache ich jetzt gerade wieder eine Tür auf, ich muss zurückfinden. Genau, genau, MDK.
Wieso musst du zurückfinden?
Ja, weil da gehen so Türen auf, pflegende Angehörige verdienen so viel mehr Unterstützung, aber ich glaube, das ist unser Part, den wir vielleicht später dann nochmal ansprechen.
Sehr gerne.
Ja, also dann ist das so typisch, dieser medizinische Dienst kommt und dann meine Großmutter wollte natürlich nicht zugeben, dass sie Hilfe braucht und sagte, wieso, bei uns ist doch alles okay, meine Tochter hilft mir und wir brauchen keine Hilfe. So, und meine Mutter ist schon wirklich auf dem letzten Loch gepfiffen und sagte, doch Omi, wir brauchen Hilfe. Nein, stimmt doch gar nicht so. Und dieser Kampf zwischen den Generationen dann auch, das ist wahnsinnig schwierig. Irgendwann haben wir dann den ambulanten Pflegedienst dazugeholt. Bloß der rauscht ja auch rein und rauscht wieder raus. So, das ist nicht die besonders auch emotionale Unterstützung, die meine Mutter in dem Moment gebraucht hat. Also Demenz geht ja nicht nur den Betroffenen was an, sondern Demenz betrifft die ganze Familie. Und die Menschen, die sich so aufopfernd verhalten, wie meine Mutter und keine Hilfe annehmen, die werden selber krank. Und so war es bei uns auch. Okay, so, da war ein Klingeln, aber jetzt ist
es
weg.
Ich weiß nicht, woher es kam. Ja,
genau. So war es bei uns auch. Was denn eigentlich? Was war bei uns? Dieses Klingeln hat mich komplett rausgebracht.
Emotionale Hilfe sozusagen. Also
ja,
emotionale,
ja, genau. Genau. Also die Menschen, die sich so aufopfernd verhalten, die werden selber zum Pflegefall. Und so war es bei uns auch. Omi ist dann am 18.06.2009 verstorben und meine Mutter ist am 19.06.2011 verstorben.
Knapp 2 Jahre dann.
Ja, genau, 2 Jahre und einen Tag später. Und die hat die Diagnose Krebs bekommen. Also innerhalb von einem halben Jahr ist sie dann mit vermeintlicher Lungenentzündung ins Krankenhaus und dann schon Endstadium, haben noch eine Chemo probiert und, und. Aber das ist so eine ganz typische Geschichte, die ich erzähle. Die Menschen, die nicht mehr können und über ihre Grenzen hinausgehen, keine Hilfe holen und die Psyche eben auch so belastet, das macht krank. Mhm. Ich bin dann selber auch noch an Krebs erkrankt, in der Zeit, wo meine Mutter gerade verstorben ist. Irgendwie 2 Wochen später sagte mein damaliger Freund zu mir, du hast da einen riesengroßen schwarzen Fleck in der Kniekehle. Ich so, das ist mir scheißegal, ich gehe nicht wieder ins Krankenhaus. Ich war gerade 6 Monate im Krankenhaus, keine Lust auf Krankenhaus. Er so, du, ich habe meinen Bruder verloren, auch an Krebs. Du gehst auf jeden Fall jetzt zum Arzt. Und dann war es auch, mit wehenden Fahnen wurde mir dieses bösartige Melanom rausgenommen und noch ein Lymphknoten, so, weil sonst wäre es fast in die Blutbahn gegangen. Dann würde ich heute auch nicht mehr hier sitzen. Aber klar, ich bin krank geworden, weil meine beste Freundin, meine Mutter krank war, bin ich auch an Krebs erkrankt. Also so wichtig ist es dann eben, die Psyche zu stabilisieren. Und das geht nur durch Wissen, Unterstützung und ja, Empathie von Mitmenschen.
Mhm. Aber die gab es dann in dem Augenblick nicht, wie du schon erwähnt hast, weil dieses Thema irgendwie noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft war, beziehungsweise es da ja keine so richtig zentralen Anlaufpunkte gibt. Und wie du ja gesagt hast, es wird ein Thema, was immer mehr zur Volkskrankheit wird. Und die Ressourcen, die bereitstehen, um diese Familien zu unterstützen, sind ja irgendwo auch begrenzt. Da müsste es dann ja eigentlich mehr Angebot geben.
Ja, also wir haben das Problem, dass über 70% noch zu Hause gepflegt werden. Ja, das ist eigentlich der größte Pflegedienst, den wir haben. Und von diesen über 70% nehmen gerade mal 1/3 Hilfe an. So, also das ist auch ein Problem, was noch in den Köpfen dieser Generation auch steckt. Deshalb ist es so wichtig, junge Leute zu erreichen, die Enkel zu erreichen, die Kinder zu erreichen, damit die aufbrechen und sagen, guck mal, was es hier Tolles gibt. Und es gibt wahnsinnig tolle ehrenamtliche Projekte. Es gibt eben Betreuungsgruppen, es gibt die Tagespflege, es gibt die Nachtpflege. Es gibt so viel, was unterstützen kann, schon von Anfang an. Aber da muss ich erstmal bereit sein, mich sichtbar zu machen und zu sagen, ja, wir haben ein Problem. Das nennt sich Alzheimer oder irgendeine andere Form von Demenz und das ist Teil unserer Familie geworden. Wir brauchen Unterstützung und das fällt vielen eben schwer.
Ja, das kann ich unterschreiben. Ich habe, ich glaube, ich war der letzte oder vorletzte Jahrgang, der noch Zivi machen musste.
Super.
Unterstütze ich auch auf jeden Fall. Also ich finde es super schade und eigentlich verwerflich, dass das nicht mehr ansteht, weil man erstens, finde ich, super viel gelernt hat und es einem, finde ich, menschlich auch irgendwas gegeben hat. Weil ich habe, als ich das Dossier über dich durchgelesen habe und über dieses Thema, hatte ich so viele Connections gefunden zu der Arbeit, die ich damals hatte. Wir hatten da, wenn ich da kurz was von erzählen
darf. Ja, bitte.
Wir hatten da natürlich verschiedene Charaktere, die da waren. Ne? Und einer war zum Beispiel ein Spediteur, also Lastwagenfahrer, hat immer Sachen getragen und geschleppt und so. Ne? Der hat solche Gabeln so in die Hand bekommen, solche Handtrainer. Ja. Ich weiß nicht, ob sich die Zuhörer das gerade vorstellen können. Aber der hat das durchgeknetet, 3-4 Stunden die ganze Zeit geknetet. Ne? Dann hatten wir noch eine Gästin, die auch zum Teil zu Hause gepflegt wurde, aber die hat richtig was gewogen, ne? Die hat was auf die Waage, aber konnte sich überhaupt nicht mehr artikulieren, auch keine Zähne mehr drin und man hat gedacht, die ist einfach, die lebt in so einer abgeschotteten Blase oder so, egal was du von außen irgendwie ranbringst oder so, geht nicht.
Und jetzt kommt Musik, oder?
Dann kam immer, wenn ihr Ehemann dann kam, donnerstags und freitags, um sie abzuholen, gingen die Schotten halt einfach auf. Ja. Ging der Blick hoch und kam lächeln und haben sie die Hände gehalten. Das war so rührend.
Ja.
Und man dachte, das müsste man eigentlich verfilmen. Das ist einfach, war was ganz Besonderes. Und da hatte ich gedacht so, oder beziehungsweise da habe ich die Parallele gesehen, dass diese Menschen eigentlich nicht weg sind, sondern man irgendwie doch noch zu denen durchkommt und das macht auch die Krankheit, glaube ich, so schwierig und so tückisch für die Familienmitglieder, weil man immer vielleicht noch irgendwie den Gedanken hat, irgendwie komme ich noch durch, irgendwie holt man die Person doch wieder zurück.
Total spannend, was du sagst. Ja, wir sind eine totale Fortschrittsgesellschaft, höher, schneller, weiter, wo das Ego bzw. der Verstand an erster Stelle steht und das wird in einer Demenz genommen. Und jetzt muss ich über das Gefühl gehen, innehalten, über Berührung gehen, über Musik gehen, über Erinnerung, über Gerüche, über Sinne aktivieren. Und das fällt uns verdammt nochmal schwer, weil wir gelernt haben, nur über das Verbale zu gehen. Aber es gibt noch ganz viele andere Kommunikationsformen. Das ist Poesie, das ist die Kunst. Und diesen Moment, den du beschrieben hast, ich früher, als Omi ins Heim gekommen ist, das war das erste Mal, dass ich ein Heim gesehen habe. Das war Zombieland für mich. Das war grausam. Ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt, weil, also erstens lief das Pflegepersonal immer von mir weg, wenn ich kam. Das sagen die auch in meinen Schulungen. Wenn irgendwie die Angehörigen von links kommen, dann gehe ich nach rechts, weil ich keinen Bock habe, in dieser vollen Zeit, die ich habe, dann auch noch irgendwie die Angehörigen an die Hand zu nehmen. Kann ich total verstehen, aber bitte, der Klügere gibt nach. Hätte mich damals jemand an die Hand genommen und hätte mir erklärt, was da überhaupt passiert, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch ehrenamtlich dort tätig. So, also Zombieland, da sind da Menschen, die komisch schreien, die sich irgendwie die Haare raufen, die sich selber irgendwie schlagen, die an sich rumnesteln und so, das ist echt, und die komisch riechen, das ist ein komischer, merkwürdiger Eindruck in dieser Welt. Mhm. Mittlerweile liebe ich das, bei diesen Menschen zu sein. Und suche die Momente mit solchen Menschen, weil ich das Äußere nicht mehr sehe. Weil einen Menschen mit Demenz zu erreichen, da musst du dich selber komplett zentrieren. Du musst das loslassen, was du gerade selber an Päckchen mitnimmst, und musst den anderen sehen, und zwar mit dem Herzen sehen. Und da habe ich so ein Beispiel, das ist mir vor 2,5 Jahren passiert. Da bin ich in einem Pflegeheim gewesen, habe da einen Vortrag gehalten, und dann gehe ich immer 2-3 Stunden verloren und sage, lasst mich mal in Ruhe, ich möchte hier rumlaufen. Und da war ein Raum, und da war ein bisschen verdunkelt, und da lagen 2 Menschen auf so einer Liege, und die sahen wirklich nicht mehr schön aus, so. Also die Haare fehlten und Sabba und irgendwie Flecken und rochen nicht so. Und ich bin hin, und weil ich diese Zeit habe, diese 5 Minuten Zeit habe ich, und stelle mich vor diesen Mann oder über den Mann, damit er mich auch sehen kann. Der ist ganz weit weg gewesen, so. Und dann nehme ich seine Hand und streichel seine Hand. Und das ist ja ganz wichtig, die Tonalität. Es ist nicht wichtig, was ich sage, sondern wie ich es sage. So, der Ton macht die Musik so. Und red ihm gut zu und sag, hallo, ich bin Sophie aus Hamburg und wollte sie mal besuchen. Und das war wie so ein Wal, der von ganz unten aus der Tiefe, wo du ihn erst nicht siehst. Und dann kommt er so ganz langsam nach oben und schwupps, auf einmal war er da. Und dann hat er mich angeguckt und seine Augen wurden wach und hell. Und wir hatten so einen Mikromoment der Verbundenheit. Und das war wie 2 Seelen, die sich eigentlich nicht kannten, in tiefster, engster Verbundenheit und Freundschaft. Und das war so schön. Das hat nicht nur ihm gut getan, sondern das hat mir gut getan. Und wir haben uns angeguckt und er hat mich angelächelt. Und das war das größte Geschenk des Tages. So, und das davon nehme ich so viel mit. Und diese Menschen zu erreichen, das, die sind so ehrlich, und wenn ich nicht ehrlich bin, dann merken die das. Gibt ein schönes Beispiel von einer Pflegekraft, die sagte, weißt du, Sophie, ich bin rausgegangen, hatte mich gerade vorher mit einer anderen Mitarbeiterin so gestritten und bin rausgegangen, wollte eine Zigarettenpause, und dann kommt meine lieblingsdementiell veränderte Bewohnerin entgegen und ich quäl mir so ein Lächeln ab und sage, na, Frau Meier, geht's Ihnen gut? Und dann guckt die mich an und sagt, Sie lächeln, aber Ihre Augen lachen nicht. So, die wissen genau, ob wir es ernst meinen oder nicht. Krass. Nichts vorspielen. Deshalb, man darf auch ehrlich sein. Und wenn ein dementiell veränderter Mensch mir zu nahe kommt und etwas macht, was nicht richtig ist, dann nicht aushalten, sondern dann darf man auch mal Stopp sagen. So, und dann spüren sie über die Emotionalität, ich bin jetzt zu weit gegangen.
Ja, der Moment, den du gerade beschrieben hast, ne, mit dem weiß nicht, Patienten oder mit dem Mann, der dort gelegen hat, wo du dann die Hand genommen hast und so, das ist korreliert, finde ich, sehr mit dem, was du davor gesagt hast, dass wenn du in dieser Leistungsgesellschaft unterwegs bist und eigentlich schon beim nächsten oder übernächsten Termin bist oder so, dann hast du überhaupt nicht das emotionale Sende- und Empfangsvermögen, würde ich sagen, weil du dann halt nicht im Hier und Jetzt bist, beziehungsweise bei dieser Person bist. Und ich finde, das ist bei dieser Krankheit super einzigartig. Ich meine, ich war da nur 9 Monate, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich auch hatte, dass du halt dennoch diese Leute, wenn du halt wirklich im Augenblick mit denen bist, ne, und dich wirklich von Herzen um die kümmern möchtest, auch wenn du eigentlich gar keinen Bezug zu denen hast, aber dass sie dir das ja irgendwie danken, beziehungsweise dass sie das trotzdem irgendwie wahrnehmen, obwohl sie 2 Minuten davor unerreichbar erschienen. Also das finde ich, das hat mich irgendwie damals mega fasziniert, als ich da unterwegs war, und deswegen sage ich, ich würde der erste Advokat dafür, der sagt, sowas wie Zivildienst oder so müsste es eigentlich wieder geben. Alleine aus Dienst an der Gesellschaft, aber auch, weil es ja offensichtlich ist, dass wir einen Pflegenotstand jetzt schon haben, der sich wahrscheinlich in Zukunft nur noch weiter verschlimmern wird.
Alter, wenn ich mal alt werde, also ich bin schon alt, ich bin 46, meine Tochter findet mich uralt, so, aber wenn ich mal so richtig alt bin, wer soll mich denn da bitte pflegen? Da ist ja keiner da. Das wird echt, das ist ein tiefes schwarzes Loch, in das wir gerade fallen, so. Aber zu dem Thema Zivildienst, für mich, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass dieses Thema Alter, Krankheit, Tod in Kindergärten stattfindet, in der Grundschule stattfindet und in den weiterführenden Schulen stattfindet. Ich war mit dem Erik Wrede, das ist übrigens auch ein Typ, der unbedingt zu euch sollte, der hat früher bei Motor Music gearbeitet und ist jetzt Bestatter, macht Lebensnahbestattungen und das sind coole Bestattungen. Also da wird auch mal gefeiert und da, wenn ein Skater beerdigt wird, dann ist da eine richtige Party möglich. Also und mit dem bin ich an eine Schule gegangen, weil er zum Thema Tod aufgeklärt hat. Und das waren so 13-, 14-Jährige und diese Klasse war mucksmäuschenstill. Die hat eine Stunde denen mit solchen großen Ohren zugeguckt. Und ich habe auch mal einen Tageskurs mit ganz vielen Jugendlichen gemacht, die auch mit so offenen Herzen dastanden und sagten, sag mal, wieso wissen wir von solchen Themen nicht? Wieso haben wir eigentlich nicht ein Fach namens Lebenskunde, wo genau solche Themen besprochen werden?
Absolut.
Das ist es doch. Und wir müssen doch neue Leute auch begeistern, die coole Ideen haben für die Pflege. Das heißt nicht, dass du unbedingt selber in die Pflege gehen musst, sondern du kannst zum Beispiel Ichokugel, das ist ein cooles, junges Start-up, das ist eine, wo wahnsinnig viele Technik verbaut ist in so einer Kugel, die aktiviert. Also es gibt total viele coole Möglichkeiten, in der Pflege tätig zu sein. Und Pflege ist bunt und jung und kreativ und wild und toll, aber davon muss man in diesem Alter eben auch erfahren. Und es gibt ein schönes Projekt, das nennt sich Generationsbrücke Deutschland. Da kommen Kinder aus Kindergärten mit demenziell veränderten Menschen aus Pflegeeinrichtungen zusammen. Und das aber zweimal im Monat, über anderthalb Jahre hinweg. Und oft versterben die Leute auch und dann wird noch ein Abschiedsbrief geschrieben. Aber das erste Mal, wenn die sich kennenlernen, das ist so ein schönes Sinnbild, da malen sie sich gegenseitig die Hände aus und so ist die Berührungsangst weg. Und dann spielen die mit Luftballons miteinander. So. Und so lernen die kleinen Kinder, was es bedeutet, alt zu sein, was es bedeutet, demenziell verändert zu sein und trotzdem noch connecten zu können und dann eben auch Abschied zu nehmen. Ja. Das ist wichtig.
Ja, und ich habe immer gedacht oder gesehen, dass da die ein oder andere Parallele gibt zwischen ganz, ganz jungen Kindern und demenziell verändert, wie du sagst. Aber das ist meine nächste Frage. Bevor ich das Dossier gelesen habe und mich mit dir und dem Thema beschäftigt habe, so für diese Episode, habe ich niemals gehört, demenziell veränderte Person. Ist das ein Begriff, den du geprägt hast, den du entdeckt hast oder den du aufgenommen hast und warum drückst du das so aus?
Weil ich jemanden gefragt habe, der selber betroffen ist. Die Helga Rohrer, demenziell verändert, und ich habe sie im Interview gefragt, wie hetzen das gerne? Demenzkranke oder Mensch mit Demenz, und sie sagte, also am liebsten hätte ich gerne touched by Dementia, aber dafür gibt es keine Übersetzung, weil sie war eine wahnsinnig erfolgreiche Simultandolmetscherin und dachte dann, sie hat Burnout, und dann war es eben die Lewy-Body-Demenz, die Diagnose bekam, so, und dann ist sie in ein tierisches Loch gefallen, hat auch geweint, war frustriert, also es hat lange gedauert, bis sie da rausgefunden hat, aber dann hat sie aus der Not eine Tugend gemacht. Sie hat Bücher zu dem Thema geschrieben, sie geht auf Vorträge und setzt sich für die Rechte der Menschen mit Demenz ein, wie wenigen Personen. So. Und sie sagte dann, also am liebsten demenziell verändert, weil ich bin nicht nur demenzkrank. So, ich werde dadurch auf meine Krankheit reduziert.
Absolut, ja.
So, und ich bin demenziell verändert. Ja, und das finde ich gut.
Verstehe. Wie ist denn gerade dein Blick auf die Pflegesituation? Wir haben da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen und du bist ja auch viel in Altersheimen und in Pflegeeinrichtungen unterwegs gewesen. Was hast du da festgestellt, auch bei den Produkten oder beziehungsweise bei dem Angebot, was du dort gemacht hast? Wie sah das aus?
Ja, das sind jetzt so mehrere Bausteine. Also unser System, unser Gesundheitssystem ist scheiße. Entschuldigung. Muss man, also das funktioniert doch so nicht. Also, und das sehen wir seit Jahren. Es funktioniert nicht. Hallo, was ändern? Und das ist für die Pflegekräfte zum einen natürlich eine bessere Bezahlung, zum anderen aber auch der Personalschlüssel, der sich dringend ändern muss, die Fortbildungen, die anders sein müssen. Ja, dann die Bedingungen der Arbeitszeiten, die eingehalten werden müssen und nicht nach 7 Tagen musst du nochmal 3 Tage dranhängen. Das geht einfach nicht. Und ich habe in Schulungen Pflegekräfte da sitzen gehabt, die gesagt haben, Frau Rosentreter, wir sind zu zweit abends, haben 50 Bewohner.
Was?
Und wir machen das mittlerweile so und uns blutet das Herz. Wir ziehen die BewohnerInnen nur mit dem Oberteil an, damit wir sie schneller dann abends wechseln können, das Inkontinenzprodukt. Das macht doch was mit den Pflegekräften auch. Das tut weh, das bricht das Herz. Da tut die Seele weh und das macht krank wieder. Das ist
zumal die Pflegekräfte, war meine Wahrnehmung, die machen das, weil das ein Herzensthema für die ist. Also keiner fängt den Job an, weil man damit Millionär wird, sondern man möchte den Menschen wahrscheinlich helfen.
Genau. Ja. Gut, es gibt auch, ich habe auch Menschen erlebt, wo ich denke, nö, du gehörst hier eigentlich nicht rein. So, aber die müssen da gelassen werden, so, weil es keine anderen Leute gibt, die nachrutschen. So, ich denke auch, manchmal sind Personen vielleicht nicht unbedingt richtig in dem Job drin, aber der Großteil natürlich geht mit Herz rein und blutet irgendwann aus. Neulich, meine 2 Vorträge, die ich dieses Jahr hatte, einer davon, da brach nach dem Vortrag eine Krankenschwester zusammen und sagte, ich liebe meinen Job, aber ich habe ihn gerade gekündigt, weil ich nicht mehr kann. So, und das kann doch nicht sein. Dann gibt's Leute, die das machen für uns und dann machen wir nicht die richtigen Bedingungen für die klar. Also das ist doch scheiße. Also deshalb, unser Pflegesystem ist nicht gut aufgebaut. Und dann gibt es eben noch die pflegenden Angehörigen, die eben genauso auch Unterstützung brauchen, die bei weitem nicht die Unterstützung bekommen, die sie verdient haben. Und da ist dieses Thema Armut durch Pflege ganz groß. Also dann opfert sich eine Tochter auf,
klar,
sagt, ich pflege dich, Mutti, und dann fällt sie raus, fällt in Hartz IV irgendwann rein und danach kommt sie nicht mehr raus und will einen Job eintreten und das ist ihr verwehrt irgendwie. Also die, und dann wird die natürlich auch krank, das ist auch nicht richtig. Die gehören genauso unterstützt wie die professionelle Pflege, das wird oft vergessen.
Total, aber was glaubst du, worauf läuft das Ganze dann hinaus in 30, 40 Jahren? Also hast du da, ich will jetzt nicht schwarz malen oder so, ne? Aber ich habe da mal mit einer befreundeten Architektin beziehungsweise Produktdesignerin drüber gesprochen und die hatte mir eine Idee oder ein Konzept vorgestellt mit oder beziehungsweise ein Smart-Home-Konzept für die alternde, sage ich mal, Gesellschaft, mit smarten Fußböden beispielsweise, die merken, wenn jemand hingefallen ist und dann irgendwie direkt einen Notruf absenden. Glaubst du, dass das ein Weg sein kann, um das sozusagen abzudämpfen? Oder sagst du, diese menschliche Komponente kannst du nicht durch Roboter oder Technologie oder was auch immer ersetzen?
Du sollst ja gar nicht ersetzen, sondern wir brauchen diese Hilfsmittel, ganz klar. Deshalb entweder oder ist für mich nicht die Frage, sondern alles zusammen, alles was geht an Unterstützung. Du, aber mit dieser intelligenten Fußleisten oder auch die Fußmatte, die dann klingelt oder so, da ist für mich so eine Sache, es ist ganz klar, dass Menschen mit Demenz irgendwann auf der Toilette eine weiße Toilette auf weißen Fliesen in einem weißen Bad nicht wiedererkennen. So, aus ganz vielen Gründen nicht so. Und deshalb hilft so eine Klobrille, die blau ist, schon total weiter. Dieses Wissen versuche ich seit einem Jahrzehnt nach draußen und es gibt es auch schon, ne? Also auch viele andere wissen davon. Wieso ist das nicht in jedem Heim so? Wieso ist das nicht in jedem Krankenhaus so? Und es ist noch immer nicht so. Das macht mich so rasend. Es gibt so geile Modellprojekte da draus und es wird nicht in die Regelversorgung aufgenommen. Und dafür muss Geld bereitgestellt werden. Ich werde langsam zu laut, ne? Ich guck mal gerade den Tonmann an.
Man merkt, dass du halt, ja, das Herz, mit Herzblut in dem Thema drin ist.
Ja, es gibt so ganz kleine Hilfen, die unterstützen und das Leben leichter machen. Und dann, also Politik ist eine Sache, Aber jeder muss mal auf sich selber gucken. Ne? Was machen wir denn so für die alternde Gesellschaft? Und hier, nicht weit entfernt, Mühlenkamp, das ist auch, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahre her, stehe ich in einem großen Supermarkt an der Kasse, lange Schlange, ich habe viel Zeit und sehe, wie vorne eine alte Dame an Tresen steht. Da ist noch so ein kleiner Counter, wo man dann seine Zigaretten und Co. Kaufen kann. Und die ist ganz verwirrt, alt mit einem Rollator und schnattert da rum und sagt, jetzt will ich aber ein Taxi und so. Und jeder ist genervt von dieser Frau. Ja, jetzt, ja gut, wir holen ihnen ein Taxi und so. Und dann kommt die nächste mit Mitarbeiterin dazu und keiner ist freundlich. Klar, weil die Frau auch irgendwie natürlich leicht aggressiv ist. Die ist verwirrt in ihr, die kommt gerade nicht klar. Dann kommt der erste Taxifahrer, kommt rein, sie mauzt ihn irgendwie dumm an. Er geht mit ihr raus, ich beobachte das noch immer von der Schlange und weil ihm das wohl peinlich war, dass er vor dieser gesamten Menge angeraunt wurde, nimmt er sie mit bis zum Taxi, steigt ein und bevor sie zur Tür kommt mit ihrem Rollator, haut er ab.
Nee.
So, dann kommt sie wieder rein, fängt das Meckern an, ich mittlerweile bezahlt, gehe zu ihr. Und jetzt kommt es zum Validieren, das ist eine Kommunikationsform, wie man mit Menschen mit Demenz umgeht. Erstmal spiegeln. So, weil kennen wir auch, wenn ich sauer bin und meine beste Freundin anruft, dann soll die auch erstmal mit sauer sein. So, und nicht gleich sagen, ach, komm doch mal runter, so, ne?
Ja.
So, und deshalb ich auch erstmal mit ihr sauer gewesen. Ich, das läuft gerade nicht so gut bei Ihnen, ne? Und sie mich groß angeguckt, sie so, ja, das läuft nicht so gut. So, und dann waren wir ganz schnell auf einer Ebene. Dann habe ich ihr geholfen, habe denen nochmal gesagt, können Sie ein weiteres Taxi rufen? Dann bin ich zu dem Taxifahrer vorab gegangen, habe gesagt, es könnte sein, dass sie demenziell verändert ist, habe ihm ein paar Tipps mitgegeben und dann ging das. Und dann stand die mit Tränen vor mir und sagte, darf ich ihm ein bisschen Geld geben?
Oh nein.
So, ja, so wo ich mir denke, echt, Freundlichkeit muss bezahlt werden, sind wir da angekommen?
Ja.
Kacke. So, und deshalb sämtliche Taxifahrer gehören geschult, eigentlich gehört auch das Personal in solchen Supermärkten geschult und wir alle gehören mal ein bisschen mehr mit Emotionalität und Empathie geschult. So.
Ja.
Und dann auch, weißt du, die alte Dame an der Kasse, die dann rumfummelt und das Kleingeld nicht rausgekriegt, da sind wir alle dahinter und denken, ey, ich habe doch keine Zeit.
Ich wollte gerade sagen, da schließt sich ja wieder der Kreis zu Leistungsgesellschaft und ich werde jetzt aufgehalten und boah, Krankheit will ich mich eigentlich nicht drum kümmern, weil... Ja.
Und darum geht es nicht. Und deshalb glaube ich, dass wir durch die Demenz ein Stück weit als Gesellschaft eine Chance haben zu gesunden. Weg vom Ich hin zum Wir.
Mhm.
Und das zeigt uns die Demenz.
Weißt du, ich bin nicht so in dem Krankheitsthema selbst drin, sage ich mal. Was ist der derzeitige Stand? Weiß man, wie Demenz hervorgerufen wird, wie es auftritt? Ist es der Stress oder hat es was mit Ernährung zu tun? Wo steht da gerade die Forschung? Hast du da einen Überblick drüber?
Ja, habe ich. Also natürlich in Richtung Prävention, das ist auch ein Aufklärungsthema, ganz wichtig. Klar, es ist die Ernährung, es ist die soziale Komponente. Es ist, habe ich Musik gemacht, also Sozialkomponente, hatte ich viele Freunde, vielen Austausch, intellektuell. So, also viel Sport gemacht, das gehört alles mit dazu. Dann gibt es aber auch Demenzformen, also der Demenz ist der Überbau. Es gibt ungefähr 50 Formen von Demenz, die uns bekannteste ist Alzheimer. Es gibt aber Korsakow-Syndrom. Das ist, weil zu viel Alkohol missbraucht. Dann gibt es durch Schlaganfall ausgelöste Demenzen und. Also es gibt ganz viele unterschiedliche. Und dann wieder ein schöner Sprung zu Gerald Hüther, der raus aus der Demenzfalle geschrieben hat und die Nonnenstudie, die es seit Jahrzehnten da draußen gibt, nochmal auseinandergenommen hat. Da haben 900 Nonnen eingewilligt, dass sie nach dem Tag ihres Versterbens sozusagen dann auch ihr Gehirn seziert werden darf und dann wegen Alzheimer darf man da reingucken. So. Und to make a long story short, ich glaube Anna hieß sie, die Nonne, die im Alter von, glaube ich, 92 gestorben ist, die hat am letzten Tag noch den Garten gemacht, hat einen Chor geleitet, war total aktiv und dann hat man ihr Gehirn auseinandergenommen und dachte, Alzheimer Endstadium. Ein Endstadium, hättest du weder sprechen können noch laufen können. So, wie kann das sein? So, und der Gerald Hüther sagt, das ist das Gefühl der Kohärenz. Du musst das, dann kann sich dein Gehirn selber heilen. Also diese schwarzen Löcher, die in deinem Gehirn sind, können dann sozusagen von anderen Regionen übernommen werden. Drei Faktoren müssen dafür erfüllt sein. Das ist einmal, ich verstehe die Welt, in der ich mich befinde. wenn ich Trump angucke, verstehe ich die Welt nicht, in der ich mich befinde. So, ich kann die Welt mitgestalten und es ist sinnvoll, was ich mache. Wer kann das von sich behaupten? Das können Nonnen. Und
krass,
ja, wenn das krass erfüllt ist, dann kann ich mich selber heilen.
Wo kann ich das nachlesen? Was sollte ich bei Google eintippen?
Entweder Nonnenstudio oder einfach dieses geile Buch von Gerald Hüther, Raus aus der Demenzfalle.
Okay, das werden wir verlinken, weil das klingt gerade auf jeden Fall mega faszinierend, weil okay, die hat sozusagen bis zum letzten Tag ihres Ablebens ihren geregelten Tagesablauf gehabt, wo man bei den Demenzerkrankten, wenn man den jetzt hier irgendwie vor seinem inneren Auge hat, überhaupt nicht vermuten würde, geschweige denn, wenn man so einen Fall in der Familie hat oder in seinem näheren Umfeld. Das ist ja Utopie ausgeschlossen, dass es funktioniert. Ja. Krass, okay, das werde ich mir anschauen.
Ja, und dann gibt es eben auch noch so Studien, die sagen, dass wenn Männer im Alter zwischen 40 und 45 an einer Fettleibigkeit leiden, dass die ein tätrierbares Risiko haben, an einer Demenz zu erkranken. So, das sind auch so Dinge, die sollten einfach rausgeschwemmt werden. Also das sollte einem klar sein, wenn man dann Lust hat, mehr zu essen, dass das Risiko ist. Weiß ja keiner.
Du hattest auch die Idee zu einem Ich-Pass. Ist das deine Idee? War das deine Idee?
Nee, das war nicht meine Idee, aber finde ich super. Kam damals jemand auf mich zu und sagte, ich habe einen Ich-Pass. Das war dann noch so wirklich Papier zum Anfassen, wo drin stand eben alles über dich selber. Also welche Lieben habe ich gelebt, weil all das, was im Langzeitgedächtnis gespeichert ist, darüber bin ich auch gut in einer Demenz noch zu erreichen. Und also Menschen mit Demenz müssen nicht in das Alter zwischen 5 und 25 irgendwann zurückgehen in der fortgeschrittenen Demenz. Und all das, was damals passiert ist, darüber bin ich noch, das ist mein Anker. Darüber bin ich in diesem Meer aus Gedanken immer oder Gefühlen immer noch auf die, kann man mich auf eine Insel holen. So. Mhm, und deshalb ich pass, welche Lieben habe ich gelebt, welches Essen habe ich gemocht, welche Musik habe ich gehört. Und wenn ich später im Heim bin, dann möchte ich nicht irgendwie alle Vögel sind schon da und hoch auf dem gelben Wagen singen, sondern ich möchte Faith No More hören, ich möchte Rage Against Machine hören und solche Sachen. Also das ist dann mein Ding.
Ist auch eine geile Band, feiere ich auch.
Ja, dann muss man das wissen und da steht dann eben alles im Ich-Pass.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil in der Tagespflege, wo ich da war, wurden halt auch immer Lieder gesungen und alles, was halt irgendwie bei denen in der Vergangenheit sozusagen stattgefunden hat. Und da dachte ich auch, Mensch, ich selber habe einen so diversen Musikgeschmack. Mhm. Welche Lieder singe ich später oder werden dann mit mir gesungen? So wie soll man das überhaupt herausfinden? Aber ist das mit, kannst du sagen, ob das mit Teil des Aufnahmeprotokolls ist sozusagen, wenn eine Tagespflege einen neuen Gast bekommt, dass dann erstmal gefragt wird, wie hat sich die Jugend oder dieses Alter von 5 bis 25 dargestellt, dass sie die Leute erreichen können?
Ja, das ist der Biografiebogen, bloß da wird auch oft nicht genügend aufgeklärt, weil, weißt du, dann pflege ich schon irgendwie über 7, 8 Jahre und jetzt gebe ich endlich ins Heim und dann möchte ich Unterstützung haben, dann werden da so Sachen nachgefragt. Ich habe das Gefühl, jetzt wird in meinen tiefsten Geheimnissen rumgewühlt. Komisch, gebe ich nicht preis. So, da muss aufgeklärt werden, wieso wir über auch Vergewaltigung Bescheid werden wissen müssen, damit wir darauf eingehen können, so, und eben auch Lieblingsmusiken und so, ja. Aber dann hat das Pflegepersonal nicht die Zeit, sich das anzugucken, weil zu wenig Leute da sind, und dann wird doch irgendwie alle Vögel sind schon da gesungen. Aber nochmal kurz auch eine Lanze für die Pflege. Ich kenne total geile Projekte und total geile Häuser, wo es funktioniert, die gut sind, wo ich selber auch einziehen würde. Das sind wenige, aber es ist immer führungsabhängig. Und da sind Leute, die sich gegen das System lehnen und es möglich machen. Und die müssen wir feiern und davon gibt es welche und Applaus für euch. Oh Gott, jetzt wieder dieses Applaus, Hilfe, aber das ist Licht für euch.
Ja, aber klar, das fand ich auch ein bisschen zynisch. Du sprichst wahrscheinlich auf die Applauswelle im ersten oder zweiten Lockdown an oder so.
Aber ja, ich sehe es nicht ganz so, wie es die meisten sehen, dass es total zynisch ist, weil ich sehe es als Chance, dass es Die Tasche, Taschenlampe, das ist die Aufmerksamkeit, das ist das Licht, der Lichtkegel, der gerade auf euch gesetzt wird. Ja. Jetzt seid ihr am Zug zu formulieren, was ihr wollt. Macht euch sichtbar. Wir haben euch das Licht gegeben. Also beim Applaus soll es natürlich nicht bleiben, gar keine Frage. Aber der Applaus, ich meine, Künstler leben davon. Ich sage jetzt nicht, dass Pflege Künstler sind, aber na, dann kannst du formulieren und ja, Lebenskünstler
vielleicht. Vielleicht ist es auch eine Kunst zu pflegen und genau diese Lichtmomente sozusagen bei den Betroffenen zu schaffen, dieses Glitzern in den Augen, sage ich mal, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja. Finde ich, ist irgendwie auch eine Art von Kunst, oder?
Und deshalb Applaus und dann weiter von dort aus. Es soll natürlich nicht dabei bleiben.
Absolut. Was habe ich noch für Themen? Du bist heute in erster Linie dann, wie machst du heute deine Kurse? Geht das dann über Zoom oder bist du jetzt gerade stillgelegt oder woran investierst du jetzt gerade deine Zeit?
Ja, ich habe also ganz viele Filme. Ich habe ja mit der DAK Gesundheit ein Projekt namens Pflegeleicht. Das sind, ich glaube, mittlerweile 50 Filme, so zwischen 5 und 8 Minuten, alle umsonst zugänglich, rund um das Thema Demenz, Aufklärung, Sexualität und Demenz. Riesensache. Autofahren und Demenz. Wir lassen auch Betroffene zu Wort kommen und so. Also da war natürlich auch zuerst der Gedanke, das lassen wir jetzt sein in Corona. Ich dachte, nee, das machen wir jetzt alles über Zoom. Haben wir dann auch hingekriegt. Daran sind wir weiter. Genau, und ich bin jetzt auch gerade dabei, meine Schulungen umzustellen, tatsächlich online zu stellen und ja, sowas eben. Aber ich will auch wieder raus. Ich will in die Pflegeeinrichtungen wieder. Also da freue ich mich wieder drauf.
Und das darfst du momentan nicht wegen der Corona-Restriktion und weil das System
ja, und
das
weil
Thema
die einfach echt am Ausbrennen sind. Die haben keine Zeit dazu, noch eine Frau Rosentreter und dann irgendwie über 6 Stunden. Also die brennen wirklich alle, die lichterloh. Und das ist ganz schlimm, was da passiert. Und dann sind die Pflegekräfte selber eben auch krank. So, und das kommt auch noch dazu. Und dann müssen die anderen das auch noch übernehmen. Also das ist schwierig. Aber was ich zum Beispiel mit meiner Tochter in diesem ersten harten Lockdown gemacht habe, wir sind immer von einer Pflegeeinrichtung gegangen bei uns um die Ecke und haben da mit weiteren Kindern zusammen gespielt. Und da war so eine große Glasfront. Und da saßen dann alle im Rollstuhl und haben uns zugeguckt, wie wir dann Gummitwist gemacht haben oder auf die Straßen was gemalt haben mit bunter Kreide oder getanzt haben. Als der Schnee kam, haben wir dann Schneemänner für sie gebaut. Und das war so schön. Und manchmal sind es eben auch nur diese Kleinigkeiten.
Verstehe, absolut. Was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht selber betroffen sind, du warst ja auch in der Situation und wusstest nicht so richtig, wo du andocken sollst, hast du so 2, 3 zentrale Anlaufstellen für Familienangehörige von Betroffenen, die du heute hier erwähnen kannst zur Hilfe?
Ja, also hier in Hamburg, die Hamburgische Brücke ist super. Natürlich immer die Alzheimer-Gesellschaften. Empfehlung ist auch immer, zuerst zum Pflegestützpunkt zu gehen, sich da zu informieren. Es gibt genügend im Netz. Dann gibt es aber eben auch noch diese Kommunikationsform. Da habe ich auch ein Buch mitgebracht, das ich auch mitgeschrieben habe. Kommunikation mit Menschen mit Demenz von dem Erich Schützendorf, von dem ich totaler Fan bin. Und der beschreibt die Demenz sozusagen als Anderland. Und wir sind Volkskundler, die ins Anderland reisen und dort auf Entdeckungsreise gehen. Und da geht es auch ein bisschen um die Validation. Also ich habe dieses Kapitel rund um Validation geschrieben. Dann gibt es die integrative Validation. Natürlich gibt es die Musik, es gibt die Ergotherapie. Für mich ist ganz wichtig, es gibt nicht einen Königsweg, sondern ganz viele Königswege.
Weil die Menschen auch individuell sind und dementsprechend die Verläufe auch anders. Und
genau,
die
du dann brauchst was anderes werden. Als ich später. So. Und dann muss man auch noch mutig sein. Ich kenne ganz viele Geschäftsmänner, die früher nie die Zeit sich genommen haben, um Kunst zu machen, so. Und dann traut man sich vielleicht auch nicht als Familienmitglied das anzubringen oder anzubieten, weil das hat er nie gemacht, das wird er jetzt auch nicht machen, so. Mutig sein, eine Leinwand oder auch Haus im Park macht das hier in Hamburg, Kunststunden für Menschen mit Demenz, das ist super, und ihre pflegenden Angehörigen oder An- und Zugehörigen, und dann kommen die über Kunst zusammen und auf einmal wirklich, also diese Geschäftsmänner, teilweise sind die Künstler geworden und haben auch schon Ausstellungen damit gemacht, also das ist so, man muss gucken, was passiert heute gerade, erreiche ich dich damit oder erreiche ich dich nicht damit, aber weder überfordern noch unterfordern, dieses Selbstwertgefühl unbedingt stärken, ich werde noch gebraucht, ich kann noch was, und selbst wenn es nur, was du am Anfang hattest, die Hanteln in der Hand zusammendrücken, aber ich habe was zu tun, und das ist das Problem, dass wir Pflegenden, An- und Zugehörigen und manchmal auch in Pflegeeinrichtungen oft den Menschen alles abnehmen, weil du bist ja krank, lass mal, ich mach das für dich, ja, weil es auch schneller geht, so, ja, aber das ist falsch, ja, lass mich machen, lass mich am Alltag teilnehmen, und selbst wenn es nur Servietten zusammenlegen ist, aber ich habe das Gefühl, ich werde gebraucht.
Verstehe. Und das ist ja auch das, was die Menschen dann am Ende des Tages brauchen. Und ja, sie davon, sage ich mal, differenziert, jetzt einfach nur ein Lebewesen zu sein, was irgendwo in der Ecke sitzt und dahin vegetiert. Sorry, richtig, wenn die Wortwahl ein bisschen krass ist, ja, ist aber so, das ist es ja, ist im so, Endeffekt.
Genau. Ich habe mal einen Mann beobachtet im Heim. Da habe ich wirklich einfach nur zugeguckt, weil ich das alles mal so von außen betrachten wollte. Und da saß er am Fenster, wurde da mit seinem Rollstuhl geparkt und saß da. Und nach anderthalb Stunden fing er an, sich selber zu klopfen und sich nach vorne und hinten zu bewegen und zu machen, weil der sich selber spüren wollte. So, wäre jemand gekommen, nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, hätten wir kurz seine Hand genommen, hätten wir gesagt, ich sehe dich mit dem Herzen, kurz Interaktion, ihm etwas gegeben, dann wäre das nicht passiert.
Weißt du, ob man jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer einfach so in so eine Tagespflege oder in so ein Altersheim gehen kann und da irgendwie Hilfe anbieten kann oder so? Weißt du, ob das
machen,
möglich ist?
Ja, klar, überall hingehen, machen, aber guckt auch bei euch um die Ecke, ne? Oder im Haus, ist da eine ältere Person, weil, also alleine in Berlin sind 60% der Haushalte Single-Haushalte. Lass die mal alle alt werden, lass davon mal ein paar,
schau, ja,
ja, dementiell verändert werden. So, wer ist denn da, der hinguckt und Bescheid gibt und den ambulanten Pflegedienst Bescheid? Das sind wir. Wir als Gesellschaft müssen hingucken. Deshalb guck, absolut, mal bei der Omi im dritten Stock, ob die Hilfe braucht. Klopft mal an. Ich weiß, das sind Themen, die sind jetzt durch Corona auch hochgespült, und das ist auch richtig so. Da müssen wir dranbleiben. Nachbarschaftshilfe. So, das wird nur so funktionieren, indem uns alle selber auch mit anfassen. Moment. Also, das könnt ihr auch machen.
Aber ich weiß, was du ausdrücken wolltest.
Also helfen.
Zu deiner Verteidigung, du bist seit 4 Uhr wach, aber es,
ja, danke.
Sehr charmanter Versprecher.
Ja, hilft auch, wahrscheinlich.
Aber auch im Herzen anfassen, ja, ich glaube, das, genau, ist das, was du meintest. Okay, Sophia, hab ich was vergessen? Es ist ein Thema aus deiner Sicht unerwähnt geblieben, worauf wir nochmal leuchten sollten.
Nee, leuchtet selber. Nee, ich, nee, ja, werdet ehrenamtlich tätig. Es gibt so geile Projekte. Ihr hattet auch All Inclusive hier, da hat tätig werden. Dran, ja. Oder den Hundebesuchsdienst 4 Pfoten für Sie. Dann kann ich zu dementiell Veränderten nach Hause gehen mit meinem Hund und Gutes tun oder Spaziergänge machen. Also,
auch nice.
Ja, gibt ganz viel da draußen. Informiert euch, tut Gutes. Somit tut ihr euch selber gut und bekommt Tiefe im Leben. Und darauf kommt es an.
Finde ich auch, und ich kann, wie gesagt, für mich selber sagen, auch wenn es nur, wie gesagt, diese 9 Monate waren, zu denen ich zu Anfang gezwungen wurde, die ich dann aber doch sehr gerne gemacht habe, es hat mir super viel gebracht in meinem Leben und kann ich nur jedem empfehlen.
Super. Achso, darf ich noch eine Empfehlung aussprechen?
Sehr gerne.
Neben den ganzen anderen Büchern, die könnt ihr ja vielleicht abfotografieren und dann irgendwie auch online stellen. Aber ich habe einen Film gemacht letztes Jahr unter erschwerten Bedingungen. Alles anders wie Leben mit Demenz. Und da sprechen wir zum Beispiel auch über Spiritualität und Demenz und Tod und Demenz. Und dieser Film ist 111 Minuten und der ist so gut. Und der gehört nach draußen an. Alle, die Unterstützung brauchen, hier findet ihr sie. Und der ist über den MedHoch 2 Verlag dank der Veronika Stiftung möglich geworden. Und da kann man ihn bestellen.
Super. Oder streamen. Den verlinken wir dann in den Shownotes.
Danke.
Das geht?
Ja.
Okay. Vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank, dass du heute hergekommen bist und über das Thema gesprochen hast. Ja. Ein Thema, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch virulenter wird. Insofern hoffe ich, dass viele Zuhörer findet und bedanke mich bei dir, dass du heute vorbeigekommen bist.
Ja, danke, dass ihr mir Platz für dieses Thema gegeben habt.
Sehr gerne. Mach's gut, Sophie.
Tschüss.
Ciao.